Also guten Tag, heute wir machen eine Folge von Krieg. Wir haben dieses Thema genommen, ich und nur, und wir wollen von Ihnen, oder wir möchten von Ihnen, dass einige Informationen über Krieg haben. Wenn diese Informationen bei Ihnen haben, dann wäre das super und gut.
Also ich denke, es soll um den Zweiten Weltkrieg gehen, der ja auch millionenfache Vertreibung von Menschen in Europa und auch in angrenzenden Gebieten mit sich gebracht hat. Also das, was wir heute erleben mit Millionen von Flüchtlingen, das hat es vor 70 Jahren hier mitten in Europa, auch hier in Deutschland, schon einmal gegeben. Allein rund 12 Millionen Deutsche wurden am Ende des Krieges 1945 aus den, ja, wie man damals gesagt hat, deutschen Ostgebieten vertrieben. Ja, 12 Millionen Menschen, also wesentlich mehr, als wir im Moment hier noch Flüchtlinge haben.
Und was ist Ihre Meinung dazu? Deswegen, das spielt eine Rolle, dass die auch die Deutschland verstehen, was bedeutet Krieg. Und deswegen, sie sagt nicht Problem und wir schaffen das, so wie hat Angela Merkel gesagt, wir schaffen das und es ist okay und die Flüchtlinge kommen, oder?
Also es ist auf jeden Fall eine große historische Leistung, die man damals in Deutschland vollbracht hat, diese Millionen von Menschen in einem Land, in dem ohnehin nach dem Krieg Armut herrschte, viele Städte zerstört waren, diese Menschen unterzubringen. Allerdings, man muss natürlich auch sehen, das ist jetzt 3 oder 4 Generationen her. Das heißt, Menschen in unserem Alter oder auch unsere Elterngenerationen haben da eigentlich keine richtigen Erinnerungen mehr dran. Vielleicht die Großeltern oder Urgroßeltern, aber es gibt eben kaum noch Menschen, die das unmittelbar miterlebt haben. Dafür ist es jetzt schon zu lange her. Und es gibt natürlich einen zentralen Unterschied zu heute. Die Vertriebenen damals, diese 12 Millionen etwa, von denen eine halbe Million nach hier durch Erfurt gekommen ist, eine gute halbe Million, das waren natürlich Deutsche. Das heißt, es gab keine Sprachbarrieren, es gab nicht so hohe kulturelle, religiöse Barrieren, wie wir sie heute vielleicht erleben oder wie sie zumindest von den Leuten empfunden werden. Und das ist dann doch schon ein zentraler Unterschied. Und es ist eben auch relativ lange her. Also so eine unmittelbare Auswirkung, dass die Menschen jetzt sensibilisiert werden, das sehe ich jetzt so nicht.
Also okay, und das nochmal, wir wollen zum Zweiten Weltkrieg gehen. Wie war das Leben in dieser Zeit, vor dem Krieg und nach dem Krieg? Und wie hat die Leute gedenkt oder wie haben... erlebt diese Zeit vor dem Krieg und wie war und nach dem Krieg und was es war, die Möglichkeiten und was das Leben, Arbeit, wie war das nach dem Krieg und vor dem Krieg
und auch während des Krieges.
Mehreren und die Pläne von Erden, wie war das zum Beispiel und danach, wie habt ihr alles geteilt?
Also man muss natürlich sagen, der Zweite Weltkrieg war für die Menschen hier in Deutschland, also auch in ganz Europa, aber eben auch hier für die Menschen in Deutschland, ein ganz großer Einschnitt. Ja, also vor dem Krieg im Dritten Reich unter der Nazi-Diktatur wurden die Menschen zwar politisch unterdrückt, aber es ging ihnen sozial gesehen relativ gut. Ja, also durch die Aufrüstung im Dritten Reich, auch hier in Erfurt, gab es fast keine Arbeitslosigkeit. Die meisten Menschen hatten Arbeit. Es ging ihm in bescheidenen Rahmen gut. Das Dritte Reich, die Nationalsozialisten haben sich auch bemüht, ja, den Menschen Angebote zu machen. Also es war in Anführungszeichen eine soziale Diktatur, in denen es den Menschen, soweit sie jetzt keine Widerstandskämpfer waren oder direkt betroffen waren, wie etwa jüdische Mitbürger, sozial gesehen relativ gut. Und der Krieg hat natürlich da einen ganz großen Einschnitt gebracht, vor allen Dingen dann ab 1943, als eben auch Deutschland unmittelbar durch den Luftkrieg betroffen war. Das heißt, die Luftangriffe, die Bombenangriffe auf deutsche Städte haben die Menschen unmittelbar betroffen. Es gab dann auch Millionen Tote hier in Deutschland allein durch die Luftangriffe. Viele Städte waren zerstört, Erfurt jetzt weniger, aber andere Städte, Hamburg, München, Köln, ja, waren nahezu total zerstört. Und damit hatten sich die Lebensverhältnisse natürlich radikal verschlechtert für die Menschen. Ja, also auch die Lebensmittelversorgung, die Menschen hatten Hunger, sie lebten teilweise am Existenzminimum. Und das ist der Hintergrund, vor dem dann eben noch zusätzlich 12 Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten kamen, die dort vor dem Krieg geflüchtet sind oder eben dann später auch nach Kriegsende aus Polen und der Sowjetunion vertrieben wurden. Und das ist natürlich nochmal ein zentraler Unterschied auch zur heutigen Situation, in der es uns ja hier in Deutschland doch, ich denke, recht gut geht.
Und was ist die erste Gründlichen, dass die Krieg alles oder alle Leute oder alle Länder haben die Krieg gemacht? Warum?
Naja, das ist eine gute Frage. Warum? Natürlich, im Zweiten Weltkrieg ist es relativ einfach zu beantworten. Der Aggressor, derjenige, der den Krieg ausgelöst hat, war das Dritte Reich, war Deutschland unter Adolf Hitler und hat sozusagen schrittweise Osteuropa, Westeuropa, große Teile Europas mit Krieg überzogen und auch besetzt und erst dann wirklich einer globalen Koalition aus der Sowjetunion, dem heutigen Russland, aus Amerika, Großbritannien und Frankreich gemeinsam haben dann dieses Nazi-Deutschland besiegen können. Und das hat natürlich große Teile der Welt in einen verheerenden Krieg gestürzt, der dann sozusagen, also Deutschland hat ihn in die Welt getragen und am Ende ist er dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und hat ihn auch hier viele Städte, viele Landschaften zerstört. Und ja, das hat natürlich die Stimmung in der Bevölkerung ja sehr negativ beeinflusst. Und gleichzeitig ist den Menschen auch zu Kriegsende bewusst geworden, welche Gräueltaten, auch welche Verbrechen im Namen Deutschlands vollbracht wurden. Die Konzentrationslager, der millionenfache Mord an den Juden. Das sind natürlich Dinge, die die Menschen im Grunde im Dritten Reich schon gewusst haben oder wissen konnten, aber die so richtig deutlich erst nach Kriegsende der Menge der Deutschen klar geworden sind. Und das ist natürlich eine Situation, ja, in der die Stimmung in Deutschland natürlich sehr schlecht war.
Okay, dann Sie sagen, dass ein Moment, ist der zweite Krieg ist ein komplett für den Ersten Krieg, ist das richtig?
Also der Erste Weltkrieg
aber es ist eine kleine Pause between.
Ja, es gab natürlich zwischen beiden Kriegen eine Pause, aber der Erste Weltkrieg, ja, der ja etwa 20 Jahre zuvor stattgefunden hatte, der hat noch nicht in dem starken Maße auch die Zivilbevölkerung betroffen. Also es gab praktisch noch keinen Luftkrieg zum Beispiel. Also die Städte in Deutschland waren am Ende des Ersten Weltkrieges noch nicht zerstört, weil es gab noch nicht so moderne Flugzeuge, die Städte hätten bombardieren können, zumindest im Landesinneren. Und natürlich gab es auch da schon Massenarbeitslosigkeit. Es gab Hunger, es gab Armut. Aber dieser Krieg war auch bis auf die unmittelbar betroffenen Gebiete, vor allen Dingen in Frankreich, noch nicht so verheerend wie der Zweite Weltkrieg. Ja, also er ist sicher in vielen auch die Ursache dann für den Zweiten Weltkrieg. Nicht zuletzt, weil in Deutschland verloren hat und man sofort auf Revanche auch aus war, auch die anderen Verlierer dieses Krieges. Aber ja, also die Ausgangssituation war noch eine andere und es gab auch noch nicht diese massenhafte Vertreibung und Umsiedlung von Menschen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist, denke ich, auch ein zentraler Unterschied. Also Massenflucht von Millionen Menschen hat es nach dem Ersten Weltkrieg noch nicht gegeben.
Und warum Deutschland hat geteilt, Ostdeutschland DDR und Westdeutschland DBR?
Ja, also das ist ganz einfach das Ergebnis sozusagen der verschiedenen Siegermächte. Ich hatte es gerade gesagt, von Westen kamen sozusagen die Amerikaner, die Briten und die Franzosen, haben die Westhälfte Deutschlands besetzt und aus dem Osten kam die Sowjetunion, damals noch unter Stalin, und hat die Osthälfte Deutschlands besetzt. Man hat sich dann bei verschiedenen Konferenzen geeinigt auf feste Zonengrenzen und die östliche Hälfte Deutschlands, also die spätere DDR, wurde sozusagen die sowjetische Besatzungszone und die westlichen, dann die spätere Bundesrepublik, wurden die drei Westzonen der drei westlichen Besatzungsmächte.
Und was ist mit der Flucht nach Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg? Also was ist mit diesen Leuten? Warum Deutschland oder die Leute sind in Deutschland gelebt, sie haben von den anderen Leuten, dass sie kommen von anderen Ländern. Vor dem Krieg waren einige Leute aus dem Ausland, zum Beispiel im Russland oder irgendwann. Nach dem Zweiten Weltkrieg, diese Leute haben angekommen nach Deutschland. Und diese Leute sind in Deutschland, sie haben gesagt, dass die anderen Leute angekommen nach Deutschland, sie sind Flüchtlinge. Warum?
Also das liegt daran, dass Deutschland zwar in diese verschiedenen Besatzungszonen aufgeteilt wurde, aber ein großer Teil Deutschlands im Osten, also solche Länder wie Schlesien, Pommern oder Ostpreußen, die wurden von Deutschland völlig abgetrennt. Ja, die gehörten jetzt nicht mehr zu Deutschland und die unmittelbare Folge war die, dass man die Deutschen, die in diesen Gebieten gelebt haben, Schlesien, Pommern, Ostpreußen, die wurden vertrieben aus ihren Heimatgebieten. Das sind diese 12 Millionen, von denen ich sprach, und die wurden vertrieben nach Deutschland. Viele von ihnen sind auch schon am Ende des Krieges vor der Roten Armee, vor dem Krieg geflüchtet, so ähnlich wie heute. Ja, also sie hatten einfach Angst, wenn die Front, wenn der Krieg in ihre Stadt kommt, dann sind sie mit Sack und Pack, mit Kindern und in die westlicheren Teile Deutschlands geflüchtet. Also das sind wirklich ganz klassische Kriegsopfer, Kriegsflüchtlinge, die vor dem Krieg geflüchtet sind oder dann nach Ende des Krieges aus ihren deutschen Herkunftsgebieten, die dann nicht mehr zu Deutschland gehört haben, vertrieben wurden. Diese 12 Millionen, also eine ungeheure Zahl.
Okay, dann was waren die Möglichkeiten dann für die deutschen Volk in der Kriegszeit?
Also, das Problem war, dass natürlich auch die deutsche Bevölkerung in den Gebieten, die deutsch geblieben sind, sozusagen in der späteren Bundesrepublik und der DDR, die haben auch schon nach Ende des Krieges ja, viele Jahre noch in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt. Man musste sich tagtäglich um die Ernährung kümmern, man musste sehen, dass, wo man das Brot herbekommt, wo man die Ernährung herbekommt. Viele waren ausgebombt, sprich ihre Häuser waren kaputt. Also sie lebten in Kellerwohnungen oder in Baracken, in Notunterkünften. Ja, also man hatte ganz ähnliche Probleme wie heute. Man musste sehen, in großen Städten wie Köln oder Hamburg, da waren hunderttausende Menschen obdachlos. Die hatten kein Haus mehr. Die mussten in großen Baracken, in ehemaligen Kasernen untergebracht werden. Also Dinge, die uns heute jetzt hier relativ bekannt vorkommen aus aktuellen Entwicklungen. Und ja, das war natürlich ein großes Problem. Und wenn dann noch zusätzlich ja, in so einer schwierigen Situation nochmal Millionen Menschen dazukommen, auch wenn es Deutsche sind und wenn sie dieselbe Sprache sprechen, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und das ging auch nicht ohne Probleme ab. Also es war nicht so, dass sich nun alle Deutschen gefreut haben, dass jetzt hier noch die Ostpreußen und die Pommern und die Schlesier kommen, sondern es gab da auch schon teilweise erhebliche Reibungen. Ja, also die waren nicht überall willkommen, die deutschen Flüchtlinge aus dem Osten.
Okay, und noch eine Frage, kleine Frage. Was war die positive und negative von Krieg? Natürlich gibt es viele, viele, viele Negativen von Krieg, aber an diesen vielen oder mehr Negativen von Krieg gibt nur ein oder zwei positive. Können Sie das uns erzählen?
Also für die Bevölkerung, für die Deutschen gab es im Grunde keine positiven Auswirkungen. Die einzige, wenn man so will, das einzig Positive an dem Krieg war einfach die Beendigung der Nazi-Diktatur. Mhm. Ja, weil man darf davon ausgehen, die NS-Diktatur war so gefestigt in Deutschland und Hitler war lange Zeit so populär auch in Deutschland, ja, auch wenn man sich heute schlecht vorstellen kann, dass wahrscheinlich Deutschland, sozusagen die deutsche Bevölkerung aus sich selbst heraus die NS-Diktatur wahrscheinlich nie gestürzt hätte. Ja, also es brauchte den Krieg, es brauchte die Besetzung durch die Alliierten, um diese NS-Diktatur zu beenden, um die Unterdrückung der Menschen, den Mord an den Juden zu beenden. Und das ist im Grunde ja letztlich das einzig Positive, dass sozusagen die Nationalsozialisten in Deutschland gestürzt wurden durch den Krieg. Ansonsten ja, fällt mir jetzt da wenig Positives ein. Es war einfach eine schreckliche Zeit. Unheimlich viele Menschen haben ihr Leben verloren. Eine ganze Generation hat ja, unter unheimlich bescheidenen Verhältnissen ist groß geworden, ist erwachsen geworden. Und ja, dem nun grundsätzlich was Positives abzugewinnen, ist schwer.
Also in Erfurt, Erfurt war jetzt nicht so zerstört wie jetzt andere Städte in Deutschland. Und wie war das denn hier, als dann diese große Flüchtlingswelle kam nach 1945 oder 1945? Wie wurde in Erfurt damit umgegangen und wie konnte man sich das auch praktisch vorstellen? Also wie konnten hier so viele Leute aufgenommen werden?
Ja, also es war natürlich oder ist auch heute für Erfurt ein großer Glücksfall, dass die Stadt im Luftkrieg sehr viel weniger zerstört wurde als die meisten anderen deutschen Großstädte. Also Erfurt ist eine große Ausnahme. Man sieht es, wenn man durch unsere Altstadt läuft, da ist vieles noch erhalten. Das hat aber auch den Nachteil, wenn man so will, zu der Zeit, dass eben sehr viele Flüchtlinge nach Erfurt gebracht wurden. Also es gibt Schätzungen vom Erfurter Sozialamt aus der Zeit, dass zwischen 1945 und 1949, also in diesen vier Jahren nach dem Krieg, ca. 670.000 Flüchtlinge in Erfurt angekommen sind. Und die sind nicht alle in Erfurt geblieben, die wurden teilweise weiterverbracht, aber es waren gleichzeitig immer so bis zu 50.000 oder 60.000 Menschen bei einer Stadt, die damals 150.000 Einwohner hatte. Also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung zeitweise waren Flüchtlinge. Und das ist natürlich eine enorme Zahl. Also heute reden wir von 2 oder 3%. Damals waren das, war das das Zehnfache. Und die waren einfach nur in Notunterkünften unterzubringen. Also ein typisches Beispiel, wir alle kennen die große Defensionskaserne auf dem Petersberg, über die diskutiert wird, was da mal draus werden soll. Das war die größte Notunterkunft, dort waren einige tausend Menschen untergebracht in nicht Doppelstockbetten, wie nennt man das dann, Trippelstockbetten, also in drei Etagen übereinander. Also hunderte Menschen auf engstem Raum zusammengefercht, auch damals schon in Turnhallen, in Schulen wurden die Leute untergebracht. Also eine Situation, die durchaus der heutigen vergleichbar ist bei der Unterbringung der Flüchtlinge, nur eben damals noch in der Dimension, in der Masse und in der Bescheidenheit der Verhältnisse noch sehr viel schlimmer als heute.
Gab es da auch so eine Art gesetzliche Verordnung oder irgendwie Vorgaben, dass Leute aufgenommen werden müssen, dass auch Privatleute ihre Häuser öffnen müssen und ähnliches? Oder wie wurde das dann umgesetzt?
Genau, also es war gar nicht machbar, alles über zentrale Unterkünfte unterzubringen, sondern es gab im Grunde über die gesamte DDR-Zeit, aber vor allen Dingen auch nach dem Krieg, auch da schon ein Wohnungsamt, und das hat Menschen zugewiesen. Also wer eine eigene Wohnung hatte in Erfurt, musste jederzeit damit rechnen, und in der Regel wurde das auch gemacht, dass man Flüchtlinge oder andere Mitbürger, auch Erfurter, die ausgebombt waren, die wurden dann natürlich einem in die Wohnung gesetzt, völlig klar. Ne? Also auch schon während des Krieges gab es ja dann fast täglich Luftangriffe in den letzten Kriegsmonaten, und man musste ja, konnte die Leute ja vor allen Dingen dann im Frühjahr und Winter 44, 45 nicht auf der Straße stehen lassen. Also hat man die auch natürlich in Privatwohnungen einquartiert. Ja, also das war gängig.
Na, auch die Versorgungslage war ja recht schlecht, also jetzt was Lebensmittel angeht und so weiter. Wie konnte das damals geschafft werden, dass alle irgendwie auch nicht Hunger leiden mussten, sondern alle irgendwie auch satt wurden?
Naja, also wirklich geschafft hat man es vor allen Dingen in der Nachkriegszeit nicht. Und man muss dann einen großen Unterschied machen zwischen der sowjetischen Zone, also zu der ja auch Erfurt gehörte, und den Westzonen. Die Amerikaner, die Briten und die Franzosen, die waren natürlich auch von ihrer Heimat her gut versorgt, und dementsprechend ging es auch relativ schnell dann den Menschen in den Westzonen besser. Während sozusagen die Sowjetarmee, die hier in Ostdeutschland einmarschiert waren, auch in Erfurt, also da ging es den normalen Soldaten auch nicht besser. Und es hat einige Jahre gedauert, bis man wieder eine vernünftige Ernährungssituation hatte. Und ja, die Menschen mussten sich durchschlagen. Es gab immer noch Lebensmittelscheine. Also man hat nur in Ämtern die Lebensmittel bekommen. Man konnte nicht einfach in den Laden gehen. Und oft genug hat man dann auch gar nichts für die Bezugsscheine bekommen. Also es war eine sehr schwierige Situation. Und die Leute hatten noch jahrelang Hunger. Also richtig satt essen, wie wir das kennen, das gab es noch lange nicht.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sich die Lage denn so irgendwie halbwegs normalisiert hat? Oder ja, also bis dann irgendwie so normale Zustände?
Diese ganz akute Phase, die war, denke ich, so ab 1947, 48 beendet. Man hat zum Beispiel, also ein Land, das sehr viel da gemacht hat, ist Bayern in der amerikanischen Besatzungszone. Dort hat man ganze Siedlungen, teilweise ganze Städte aufgebaut für Flüchtlinge, vor allen Dingen zum Beispiel aus dem Sudetenland, also das an Bayern direkt angrenzte. Da gibt es dann Städte, die nennen sich Neugablonz oder Neureichenberg, die sozusagen erinnern an die Herkunftsorte der Menschen. Aber auch hierzulande, also ich habe auch in der eigenen Verwandtschaft zwei Familien, die also auch Vertriebene sind, aus dem Sudetenland stammen, also aus der heutigen Tschechoslowakei oder Tschechei. Und das hat eine ganze Weile gedauert, und wirklich halbwegs normale Verhältnisse auch, dass man wieder ganz normal in den Laden gehen konnte und so, das hat bis in die 50er Jahre gedauert.
Und ich würde noch eine Frage stellen, bitte. Und was ist mit Leuten, die sind Ostdeutschland und Westdeutschland? Zum Beispiel die Leute, die sind im Westdeutschland, sie sind alles öffnen, alles die Leute sind im Westdeutschland. Zum Beispiel jetzt, wenn gehst du in ein Dorf im Ostdeutschland, dann klingst du die Tür und sagst du, ich brauche Hilfe. Sie sagen, warum? Sie machen die Tür zu und sagen, gehst du weg. Und wir sagen, wir brauchen dich nicht. Und wer bist du? Bist du ein Ausländer oder so? Wenn bist du in Westdeutschland, dann ist es nicht so. Warum?
Also in der heutigen Situation.
Heute, jetzt, in zur Zeit.
Naja, also ganz so pauschal würde ich das vielleicht nicht sehen, aber das mag sein, dass einem das vielleicht hier ein bisschen öfter passiert. Das mag daran liegen, dass man in der alten Bundesrepublik, also in den westdeutschen Ländern, natürlich seit den 1960er Jahren damit vertraut war, zumindest in den größeren Städten, dass eben auch schon große Gruppen, also auch mehrere Millionen an Arbeitern, also vor allen Dingen türkische Arbeiter in westdeutschen Großstädten, Köln, Hamburg oder München, leben ja hunderttausende türkische Gastarbeiter, die heute größtenteils schon deutsche Staatsbürger sind. Und insofern ist man dort in diesen Städten mit dieser Situation sehr viel vertrauter. Also das heißt, Menschen in meinem Alter sind mit so einer Situation im Westen groß geworden. Hierzulande in der DDR gab es dieses Phänomen praktisch gar nicht. Also es gab ein paar Gastarbeiter aus Vietnam, aus nordafrikanischen Staaten, aber nur ganz wenige. Also im Grunde ist man hier in einem Land aufgewachsen bis vor 25 Jahren, in dem es faktisch keine größeren Gruppen von Ausländern gab. Und auch nach 1989, ja, also bis jetzt zum Einsetzen dieser großen Flüchtlingszustroms, gab es hier auch nur sehr wenig Ausländer. Also ich denke, das ist ein großer Unterschied. Im Westen gibt es schon seit Jahrzehnten große Gruppen von Ausländern, mit denen man tagtäglich zusammenlebt. Für viele Menschen hier im Osten Deutschlands ist das ein neues Phänomen. Das ist erstmal fremd und da muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben und hoffen, dass sich die Menschen sozusagen an diese neue Situation gewöhnen, auch merken, dass nicht alles schlimm ist, dass es vielleicht sogar hier und da eine Bereicherung ist und dann wird sich dieser Unterschied vielleicht so nach und nach ausgleichen.
Und dann, Sie sagen, Ihre Meinung, das ist nach 10 Jahren später oder nach 20 Jahren später, das würde egal, weil die deutschen Leute sind aus Deutschland. Oder wie sagst du?
Naja, es ist schwer zu sagen, wie lange das dauert, aber man, also in der Geschichte rechnen wir immer eine Generation, 20 Jahre, ja, also bis so ein Mensch erwachsen ist. Und ich denke mal, diejenigen, die heute in die Schule gehen, groß werden und jetzt mit unseren sozusagen neuen Verhältnissen groß werden, für die ist das in 10, 15 Jahren völlig normal. Während diejenigen jetzt, die jetzt erwachsen sind oder schon ältere Leute, für die ist das ein neues Phänomen. Und es ist ja so, je älter man wird, desto schwerer fällt es einem, sich an neue Umstände zu gewöhnen. Junge Leute wie Sie, denen fällt das sehr viel leichter noch. Und ich denke mal, so in 20, 30 Jahren ist die Situation auch hierzulande mit Blick auf die Frage, wie viel sozusagen Menschen, die nicht hier, von hier stammen, kann man verkraften. Auch das wird sich entspannen, denke ich.
Und was haben Sie eine Idee, was über die Weimarer Republik? Ja.
Also die Weimarer Republik, ja, das ist nur die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Das erste Mal, dass Deutschland war ja vorher ein Kaiserreich, eine Monarchie, auch relativ straff und autoritär sozusagen organisiert als Gesellschaft und politisch. Und das Problem der Weimarer Republik war auch für viele Menschen, auch hier in Erfurt, dass diese Republik eben nicht durch eine Revolution oder aus dem Willen der Bevölkerung heraus entstanden ist, sondern sie war das Ergebnis des verlorenen Ersten Weltkrieges. Also diese Republik als Staatsform wurde den Deutschen mehr oder weniger von den Siegermächten, vor allen Dingen von den Amerikanern, aufgestülpt, ohne dass sie das, oder dass es viele so recht wollten. Und von der politischen Rechten wurde das dann sehr schnell diffamiert. Ich hatte ja gesagt, also auch zwischen diesen beiden Weltkriegen waren ja schon die Lebensverhältnisse nicht die besten. Und ja, viele haben dann gesagt, ja, da ist die Republik dran schuld. Und das ist auch ein Grund mit dafür, warum es dann 1933 eben zur Diktatur Hitlers kam und der Nationalsozialisten. Weil die Menschen mit der Republik unzufrieden waren. Sie hat ihre Probleme nicht lösen können. Es gab hohe Arbeitslosigkeit, es gab viele andere Probleme. Und viele hatten dann den Eindruck, nach 1933, Hitler und die Nationalsozialisten lösen unsere Probleme. Plötzlich hatten alle Arbeit. Es ging allen sozial relativ gut, also wie gesagt, soweit man kein Widerstandskämpfer war oder jüdischer Bürger, aber die große Masse der Bevölkerung hat der Weimarer Republik eigentlich nicht nachgetrauert, muss man klipp und klar so sagen.
Auch die Politik gegen Muslime, was sagen Sie dazu? Das ist am Ende, die Pariser hat so gemacht, das ist leider, hat uns traurig gemacht, aber was sagen Sie?
Ja, also ich persönlich finde das völlig unsinnig, weil ja, sagen wir, 99% der Menschen, die hier zu uns kommen aktuell, ob aus Syrien, ob aus Afghanistan oder woher auch immer, flüchten ja genau vor diesen Verbrechern, die das da in Paris veranstaltet haben. Ne? Also das, wenn man normal denkt, wenn man vernünftig denkt, müsste man natürlich sagen, also die Leute, die jetzt hier bei uns sind zwar Muslime, aber sie sind genau vor diesen Islamisten. Ne? Also man muss eben unterscheiden zwischen dem ganz normalen Moslem, der sozusagen seine Religion lebt, und den Extremisten, die Leute in die Luft sprengen. Und es ist natürlich schwer. Die Menschen sind verunsichert und das, wenn man in die Geschichte zurückschaut, es war immer so, dass radikale Gruppen sozusagen ihre Religion oder ihre Weltanschauung immer diskreditiert haben. Das ist nun mal so, ja. Und ja, also ich persönlich finde das völlig unsinnig, wie gesagt, aber man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass es tatsächlich die Islamisten schaffen, das Misstrauen in der deutschen Bevölkerung gegenüber dem Islam anzufachen. Ja? Also man muss bei jeder Gelegenheit dagegen kämpfen. Ja? Also natürlich nicht nur sie, sondern auch sozusagen der vernünftige Teil der deutschen Bevölkerung muss das seinen Mitbürgern immer wieder klar machen. Aber es macht die Situation natürlich nicht leichter, dieser Terror, der ja im Namen des Islam angeblich verübt wird. Ja. Und es ist ein hartes Stück Arbeit, aber das muss man auch den Deutschen immer wieder klar machen. Ja, das sind nicht diejenigen, die heute als Flüchtlinge zu uns kommen.
Auch eine kleine Frage, ich würde stellen, deutsche Politik, was sehen Sie in deutscher Politik nach Zukunft?
Ja, das ist auch so eine gute Frage. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass es die jetzigen demokratischen Parteien, also vor allem die großen Parteien, die CDU oder die SPD, also die, sagen wir, die großen Volksparteien, es schaffen, die Situation so in den Griff zu bekommen, also die Flüchtlingssituation so in den Griff zu bekommen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung damit leben kann, das akzeptiert. Ja, also wenn die Sache aus dem Ruder läuft, also wenn diese Probleme nicht gelöst werden oder zumindest im sozusagen im Empfinden der Menschen nicht gelöst werden, dann wird es schwer, denn das spielt natürlich der politischen Rechten in die Hände. Ja, also die AfD und diese Leute, die so auf dem Domplatz rumturnen und dann gegen Ausländer hetzen und gegen den Islam und immer ganz pauschal dann die Leute verunglimpfen, das ist natürlich ein großes Problem. Und da müssen die demokratischen Parteien gegensteuern, aber eben auch Probleme lösen. Also nur mit Appellen an die Menschen wird es nicht getan sein.
Wie war das denn damals? Gab es da auch so eine organisierten Proteste gegen die Aufnahme von Flüchtlingen jetzt 45 und danach?
Nein, also da gab es sowas überhaupt nicht, weil einfach die Deutschen waren besiegt, die Besatzungsmächte, also hier in unserem Fall die Sowjetarmee hatten sozusagen waren die Herren im Lande und es war überhaupt nicht möglich für die Deutschen, sich politisch zu organisieren. Es gab auch so nach und nach Parteien, aber auch die hatten strenge Auflagen. Also Demonstrationen und Ähnliches, die waren überhaupt nicht möglich in dieser Zeit. Aber was es gab, sozusagen keinen organisierten Protest, aber es gab schon immer wieder Spannungen, Reibereien, die auch bis hin dann mal zu einer Wirtschaftsschlägerei oder Ähnlichem führen konnten, zwischen den eingesessenen Deutschen und den Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Ja, also so, dass das völlig reibungslos abgelaufen wäre, war es nicht. Aber organisierten Protest, wie man heute von der AfD oder noch weiter rechts kennt, das gab es damals nicht.
Syrien. Zukunft und jetzt?
Ja, das ist natürlich eine schwere Frage. Also was ich besonders dramatisch finde, dass nun das Problem mit Syrien ein Land trifft, das eigentlich von der wirtschaftlichen Entwicklung, von der gesellschaftlichen Entwicklung, jetzt mal jenseits der diktatorischen Verhältnisse, die es dort natürlich gibt, ja, schon auf einem sehr hohen Standard war. Also es war sozusagen einer der wirtschaftlichen und auch bildungsmäßigen Leuchttürme im Nahen Osten, also aus meiner Sicht, also ich bin jetzt kein Nahostexperte. Ich finde es eben ja unheimlich schade, dass ausgerechnet dieses Land jetzt so vom Krieg zerrissen wird, weil man dort eben doch schon seit den 50er, 60er Jahren eigentlich auf einem guten Wege war. Und wenn man irgendwann die Assad-Diktatur überwunden hätte, hätte da durchaus ein Vorzeigestaat draus werden können. Jetzt haben wir dieses große Problem. Ja, wie wird die Zukunft? Also wir sehen ja hier bei vielen syrischen Flüchtlingen, das sind gut ausgebildete Menschen, die haben einen hohen Bildungsstand, die haben viele auch akademische Berufe. Da merkt man ja, also das trifft ein Land, das trifft Menschen, die kommen aus durchaus guten Verhältnissen und für die ist es natürlich besonders schwer, jetzt hier als Flüchtling wieder bei Null anzufangen. Und man kann ihnen nur wünschen, dass eben die Situation von der großen Politik, von der Weltpolitik eben möglichst schnell in Syrien wieder so weit zurückgebracht wird, dass viele von denen auch zurückkehren wollen. Auch das muss man den Deutschen immer wieder sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es ihnen da geht, aber die meisten sind ja nicht freiwillig hier, weil es hier in Deutschland so schön ist, außerdem ist es im Winter viel zu kalt, sondern die sind hier, weil sie einfach von zu Hause geflüchtet sind, ne? Vor dem Krieg und vor politischer Verfolgung. Und ja, also meine Hoffnung für die Zukunft, ich kann es nur als Hoffnung formulieren, ist, dass man in Syrien eine politische Lösung für den Krieg findet, dass man den IS aus dem Land herausdrängt, dass man geregelte Verhältnisse wiederherstellt, ja, auch geregelte politische Verhältnisse mithilfe der Russen, mithilfe der Amerikaner, der Franzosen und eben dann in absehbarer Zeit es auch den Menschen ermöglicht, wieder in ihr Land zurückzukehren. Ja, denn die Leute sind kompetent, sie sind ausgebildet, sie können ihr Land, sie wollen ihr Land ja auch wieder aufbauen, nehme ich mal stark an. Ne? Und das sollte man eben auch mithilfe Deutschlands so schnell wie möglich hinkriegen.
Natürlich, wir hoffen das auch. Ich möchte von Ihnen noch ein sagen, was ist die oder vergleichen vom Krieg Syrien jetzt und Krieg Deutsch Krieg.
Ja.
Mit Deutschland, das war ein Weltkrieg, die allen ja. Länder. Aber hier in Syrien, ich glaube auch ein Weltkrieg, aber kleine Weltkrieg. Russen und Französen und Iran und irgendwas auch noch.
Naja, ich glaube, der zentrale Unterschied ist, der Zweite Weltkrieg in Europa war ein Krieg zwischen Ländern. Und dann auf der einen Seite die deutsche Wehrmacht hat gekämpft gegen die Russen, gegen die Rote Armee im Osten und gegen die Amerikaner und die Briten. Und nachdem der Krieg beendet war, im Mai 1945, war Frieden. So, also klingt jetzt ein bisschen salopp, aber es war so. Also der Krieg war damit beendet, das Land war besetzt, wurde allmählich wieder aufgebaut und ja, im Grunde wurden wieder nach und nach geordnete Verhältnisse hergestellt. Der Krieg in Syrien ist ja jetzt nicht ein Krieg zwischen Syrien und einem Nachbarland, der eben irgendwann mal von einer von beiden Seiten absehbarer Zeit gewonnen wird, sondern es ist eben ein Bürgerkrieg. Bürgerkrieg innerhalb des Landes, in dem dann noch ausländische Mächte mit rein spielen, die Amerikaner, die Franzosen, die Nachbarländer, Iran, Saudi-Arabien. Also für einen Europäer auch ganz schwer zu durchblicken, welche Mächte da alle so hineinwirken und welche verschiedenen Interessen. Und das macht es, denke ich, so schwer. Also es war natürlich auch schwer, den Zweiten Weltkrieg in Europa zu beenden, klar. Aber es war eben eine klare Frontstellung. Mehrere Länder haben gegeneinander gekämpft und am Ende wurde eben der Aggressor Deutschland besiegt. Damit war der Krieg zu Ende. Ganz so einfach, fürchte ich, wird das in Syrien nicht laufen, ja, weil man einfach zu viele Kräfte hat. Und es ist eben auch sehr viel schwerer, Terrorgruppen wie den IS zu bekämpfen. Ja, Deutschland, da gab es die deutsche Wehrmacht, da gab es Soldaten. Wenn man die besiegt hat, war der Krieg zu Ende. Ja, der IS oder eben auch andere Terrorgruppen, die verstecken sich dann in der Bevölkerung, wie in Afghanistan, dann wird die Zivilbevölkerung als Schutzschild genutzt. Das sind eben Formen von Krieg, die es in Europa so nicht gegeben hat. Also deswegen ist aus meiner Sicht, sind die Kriege, es ist ja nicht nur Syrien, es ist Afghanistan, es sind auch andere Länder, in denen faktisch Krieg oder Bürgerkrieg herrscht, eben auch sehr viel komplizierter und nicht einfach nur jetzt auch mit sozusagen europäischen, amerikanischen oder russischen Kräften zu beenden, indem man einmarschiert und nach ein paar Monaten hat man sozusagen den Gegner besiegt, sondern der Gegner ist eben kleinteilig, das ist Guerilla, das sind Terrorgruppen und das wird, denke ich, eher schwerer als den Zweiten Weltkrieg zu beenden.
Und was Iran und Libanon oder Israel, die jüdische Länder, was spielt eine Rolle oder spielt nicht? Oder?
Naja, das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Das sind alles
oder
so.
Oder Türkei auch.
Ja, die Türkei spielt da ja auch eine merkwürdige Rolle. Eigentlich ist ja die Türkei sowas wie die Ordnungsmacht in der Region oder könnte es sein. Ne? Also wenn die Türkei sich anders engagieren würde, könnte man die Probleme sicher auch in Syrien schneller in den Griff bekommen. Ist meine Sicht der Dinge. Und naja, Israel ist wieder ein Problem für sich. Dort gibt es einfach zwei Völker, die dasselbe Territorium beanspruchen, die Palästinenser und die Israelis. Das ist auch ein Problem, für das ich keine Lösung sehe auf absehbare Zeit. Also sei denn die Zwei-Staaten-Lösung, das würde natürlich auch ein bisschen mehr Ruhe in die Region bringen. Also die Palästinenser, die ja dann in allen Nachbarländern, ja auch in Syrien, in großen Flüchtlingslagern leben, die bringen ja ständige Unruhe. Ja, wenn die auch nach Hause zurückkehren könnten in die palästinensischen Gebiete, die dann auch einen eigenen Staat irgendwann bilden sollten, das wäre natürlich wünschenswert. Aber man sieht es eben, es ist ein Bündel von Problemen. Im Grunde kaum ein Land im Nahen Osten hat eben solche, hat keine Probleme, auch Saudi-Arabien oder der Iran. Das sind ja jetzt auch nicht gerade sozusagen Demokratien, sondern auch Länder mit großen Problemen. Ja, also man kann nur Daumen drücken und hoffen und wünschen, dass sich die Situation in diesem ganzen Bereich entwickelt. Aber naja. Ich fürchte, man wird da noch Geduld haben müssen.
Okay. Sehe ich eine Lösung in Syrien?
Naja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass eben oder sozusagen die geballte Macht sozusagen der Weltmächte, also wenn es jetzt gelingt, auch den sozusagen die Konflikte zwischen Europa, Amerika und Russland.
Oder die Welt wollen zum Beispiel von Syrien alle geteilt werden. Oder wie ist das?
Nein, das denke ich nicht. Also was eine Perspektive ist, dass die UNO, dass die Vereinten Nationen ein Mandat ausgeben, ein UN-Mandat, mit dem gemeinsam Russen, Amerikaner, Europäer sozusagen ganz gezielt versuchen, den IS und die Terrorgruppen zu besiegen und eine politische Lösung für Syrien finden. Das ist eigentlich die einzige Perspektive. Und auch die Nachbarländer, Iran, Saudi-Arabien, mit integrieren in so eine Koalition. Ich weiß nicht, ob das gelingt, aber es ist die einzige Möglichkeit. Ja, also mit der jetzigen Politik, da mal ein bisschen Luftangriffe und da mal so ein paar Kräfte unterstützen, wie die Peschmerga, das wird wahrscheinlich den IS nicht in absehbarer Zeit besiegen können.
Aber jeder bezahlt Geld für seine Armee. Zum Beispiel Russland gibt die Waffen von die Syrien-System oder Syrien-Stadt und Amerikaner gibt die Waffen von die freien Armee und die für Kurden und irgendwann auch und Saudi-Arabien gibt die Waffen von islamischen Stadt und sagt, dass es unsere Religion soll immer kämpfen und ich weiß nicht warum.
Tja. Ja, das ist ja das, was ich meine. Also diese schwierige Situation, einmal im Land selbst und dann eben noch von außen, dass eben Saudi-Arabien da eine merkwürdige Rolle spielt und den IS wahrscheinlich mit unterstützt, dass Russland eben nicht gezielt auch gegen den IS nur kämpft, sondern eben auch gegen die Opposition in Syrien, das macht die Sache schwieriger, wobei man eben hoffen darf oder muss, dass es eben sich Russen und Amerikaner hier irgendwie zusammenraufen und gemeinsam eine Lösung für Syrien finden. Anders wird es nicht funktionieren.
Und vielleicht die Russlanden und die Amerikaner zusammensitzen, so wie haben sie gesagt, und eine Lösung finden. Und wir hoffen, dass es schnell geht, so wie Möglichkeiten.
Ja. Also ich drücke die Daumen oder halte die Finger gekreuzt oder wie auch immer. Eine andere Lösung wird es nicht geben. Aber ich hoffe, dass es die Weltgemeinschaft schafft.
Wir hoffen das auch. Also jetzt, ich bedanke mich, dass Sie sind heute da und wir haben viele Informationen von Ihnen genommen. Ja, vielen Dank, dass Sie sind da.
Ja, gerne.